Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im 105. Game Talk. Das wird ein Game Talk zu einer Fortsetzung eines Spiels und gleichzeitig auch eine Fortsetzung eines anderen Game Talks. Dazu aber gleich mehr. Zuerst möchte ich einen äußerst sympathischen Gast hier im Game Talk begrüßen, den Steffen. Hallo.
Hi Joey, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Wir haben zusammen vor einiger Zeit einen Game Talk zum Shenmue Remaster aufgenommen, zu Teil 1. Jetzt werden wir natürlich über Teil 2 noch sprechen müssen, gerade weil Teil 3 langsam endlich mal am Horizont zu sehen ist. Bevor wir aber da einsteigen, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
Meinen Namen hattest du ja schon genannt, also ich heiße Steffen, ich bin 33 Jahre alt, bin in der Welt da draußen Physiotherapeut und bin vor ein paar Jahren zum Podcasten und Videos produzieren und Artikel schreiben und gekommen und zurzeit twitche ich vor allem viel, also ich streame auf Twitch unter twitch.tv/lichtspieler. Und ihr findet mich auf Twitter unter @derlichtspieler und ich schreibe außerdem für pressakey.com. Und für dieses Bloggesin, wie man das so sagt, habe ich auch einen relativ ausführlichen Artikel zum Remaster von Shenmue 1 und 2 geschrieben.
Der Artikel wird natürlich verlinkt sein in den Shownotes und damit kann ich die jetzt gleich nennen. Du findest die direkt schon bei dir im Podcatcher. Also in deiner Podcast-App in der Beschreibung oder dann sonst im Web unter gametalk.fm/Shenmue2Remaster. Und damit hätten wir das Kind auch endlich beim Namen genannt. Wir werden heute sprechen über Shenmue 2, vor allen Dingen über das Remaster, wobei das sich natürlich inhaltlich ziemlich mit dem Original dann deckt, wo es Unterschiede gibt etc. Da werden wir dann natürlich kurz drauf eingehen. Steffen, du wirst wahrscheinlich mit mir einig sein, müssen wir euch da draußen absolut den Podcast zu Shenmue 1 empfehlen und ans Herz legen. Wer den nicht gehört hat, ich glaube, der wird jetzt nicht mitkommen hier im Podcast zu Shenmue 2. Vor allen Dingen ist im zweiten Teil sehr vieles wie im ersten und da möchten wir nicht nochmal alles neu erzählen. Also wenn du noch keine Ahnung hast da draußen von Shenmue, dann hör dir zuerst mindestens die Episode zum ersten Shenmue an. Das war Game Talk Nummer 80.
Genau, das ist ja wie im ersten Spiel. Also der Unterschied von 1 und 2, der ist nicht so riesig und das baut alles sehr aufeinander auf. Und der Podcast ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelungen und den solltest du dann auf jeden Fall nachhören.
Absolut. Ich sag's nochmal, das war der 80. Game Talk. Der ist natürlich auch in der Beschreibung zu diesem verlinkt oder sonst gametalk.fm/Shenmue Remaster. Den auf jeden Fall zuerst hören, dann zurückkommen hier in den 105. und dann den hier jetzt hören. Das heißt auch gleichzeitig, der hier wird natürlich womöglich Ereignisse aus dem ersten Spiel spoilern, plus wir werden auch die ganze Story des zweiten Spiels jetzt in dieser Episode hier besprechen. Das heißt, Spoilerwarnung, wenn du Shenmue 2 noch nicht gespielt hast, die Story aber noch selber erleben willst, dann auch hier Pause machen, Shenmue 2 spielen, nachher zurückkommen.
Das Schöne ist ja, dass man jetzt aber auch die beiden Podcasts einfach als Vorbereitung auf Shenmue 3 nochmal durchhören kann. Weil Shenmue 3, wie du ja vorhin gesagt hast, ist nicht mehr weit entfernt.
Ja, hinten raus werden wir in einem kleinen Ausblick dann natürlich auch das noch ganz kurz ansprechen müssen. Schön ist auch, wir sprechen ja hier über ein Remaster, dass man die ersten beiden heute sehr gut nachholen kann. Da haben wir auch in der ersten Episode schon drüber gesprochen. Es gibt nämlich ein Remaster für PC, PS4
und Xbox One.
Und Xbox One, okay. Das kam im August 2018. Damit kann man die Spiele sehr, sehr gut nachholen. Und damit wären wir jetzt nämlich schon im Release-Teil. Ich habe es gesagt, die Remaster Teil 1 und 2 zusammen in einem Package kam im August 2018 für die neueren Konsolen und den PC. Die Switch leider nicht. Das Original ist aber viel, viel älter. Shenmue 2 kam zuerst in Japan raus im September 2001. Shenmue 1 kam damals in Japan im Dezember 1999. Das heißt, zwischen Teil 1 und Teil 2 vergingen rund ein Dreivierteljahre. Bei uns in Europa kam Teil 2 im November 2001 und dann später nochmal im März 2003 als, was war das? Ja, auch irgendwie nochmal Remaster quasi für die originale Xbox.
Genau, das war so ein ganz komisches Ding, so ein Zwischending aus Re-Release für die Xbox, weil Microsoft ja für die Xbox 1 damals große Teile der Sega-Spielebibliothek übernommen haben. Da haben sie ein bisschen was erneuert, aber nicht so richtig viel.
Ja, das war wirklich mehr, glaube ich, ein Port als wirklich ein Remaster.
Ja, genau.
Wir haben es noch nicht gesagt, sollte nach dem Podcast zu Teil 1 aber klar sein, die Originale sind natürlich für die Dreamcast erschienen. Ich glaube, das weiß man auch, wenn man die nicht gespielt hat, weil das waren ja mit so die Flaggschiff-Spiele dieser Konsole.
Auch wenn Sonic natürlich das Sega-Maskottchen ist, ist Ryo aus Shenmue schon so ein bisschen das Dreamcast-Maskottchen, möchte ich fast sagen.
Ja, ich glaube, zusammen so mit Crazy Taxi war das so die Franchise.
Ja, schon, auf jeden Fall. Ja, also wer eine Dreamcast hat, der hatte eigentlich auch Shenmue.
Genauso wie das Spiel nahtlos an Teil 1 fast, ja, anknüpft, werden wir jetzt auch an den 80. Game Talk anknüpfen. Ich habe es eingangs gesagt. Wir werden gleich mit der Story beginnen. Gameplay-mäßig, was sich da geändert hat, werden wir nachher nochmal drauf gucken. Aber jetzt möchten wir mal wissen, ja, wie ging es denn weiter? Kurzen Recap, wie haben wir in Teil 1 aufgehört? Der böse Landi ist nach Hongkong geflohen, wir hinterher, via Schiff. Und Teil 2 beginnt jetzt so, dass unser Schiff in Hongkong anlegt.
Das Intro beginnt ja, bevor man eigentlich das neue Spiel startet, da hat man wie so ein Intro-Film, also wenn man die Disc einlegt, kommt das schon. Da haben wir nämlich die Shenhua, dieses Mädchen, das man schon im ersten Teil in Traumsequenzen gesehen hat. Und das erzählt von einer Prophezeiung und dass sie den Ryo treffen wird. Dann sieht man quasi den Dampfer, auf dem der Ryo übers Meer schippert.
Ist ja nämlich ganz interessant, diese Shenhua oder wie sie heißt, die ist zwar schon beim ersten Teil auf dem Cover des Spiels, die kommt aber im ersten Teil gar nicht vor und jetzt hier im zweiten Teil ahnen wir durch diese, ja, Foreshadowing, Prophezeiung, wie auch immer, dass wir sie jetzt hier im zweiten Teil wohl endlich treffen werden.
Genau, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel es in dem Spiel, glaube ich, dass Teil 1 und Teil 2 ja mehr oder weniger parallel entwickelt worden sind. Das hatte ich ja damals im Podcast schon gesagt, eigentlich sollte das ja ein großes Spiel werden.
Ja.
Ich glaube, dass man damals halt irgendwo dann den Cut gemacht hat, gleichzeitig aber schon diese Sequenzen für Teil 1 eben produziert hatte. Ne? Also man sieht sie ja wirklich nur in diesen, ich glaube, in zwei Traumsequenzen oder so. Das ist auch gar nicht so viel, aber dadurch, dass sie auf dem Cover schon von Teil 1 drauf ist, nimmt sie ja doch in der subjektiven Wahrnehmung des Spielers einen relativ großen Platz ein irgendwie.
Ja, ich habe mich ja damals in Teil 1 und im Podcast zum ersten Teil schon die ganze Zeit gefragt, wann kommt die? Kann ja nicht sein, dass die auf dem Cover drauf ist und im Spiel gar nicht vorkommt. Ja, war dann wirklich so. Fast.
Wenn man das Shenmue-Cover heute produzieren würde, dann wäre das natürlich auch ganz anders. Dann würde man in der Mitte Ryo sehen und um ihn rum lediglich eine irgendeine dunkle Landschaft oder so, wie das halt heute auf den Covern so ist.
Und er hat ein Sturmgewehr in der Hand.
Genau. Call of Hong Kong.
Genau. Call to Hong Kong. Ja, mit nach Hongkong hätte ich auch eine Brücke zu einem kleinen Einschub. Ich habe gesagt, Teil 2 hängt nahtlos an Teil 1 an. Stimmt zu halb. Es gibt noch ein kleines Zwischenkapitel, nämlich was hat sich auf dem Schiff zugetragen. Das ist nicht im Spiel drin. Dazu gibt's einen kleinen Mini-Comic. Ich weiß nicht, wie man den heute noch sehen könnte. Ich habe aber dazu ein YouTube-Filmchen gefunden, wo der gezeigt wird. Und das werde ich in den Shownotes natürlich verlinken. gametalk.fm/Shenmue2Remaster oder in der Beschreibung gucken.
Den gibt's auch in der Shenmue-Wiki, glaube ich, als Scan. Dass du das ansprichst, das ist interessant, weil ich glaube, es hatten wir auch im ersten Podcast schon genannt, dass es diesen Comic eben gibt. Aber du fängst ja wirklich an in dem Spiel. Also spielerisch beginnt das Spiel für dich so, dass du von diesem Dampfer runterkommst und du vor dir eine Frau und ihre junge Tochter siehst, die sich bei dir bedanken, dass du ihnen geholfen hast.
Ja, genau.
Und als Spieler denkst du dir erstmal so, hä?
Ja, du kannst gar nicht wissen, wofür die sich gerade bedankt hat, weil der Teil gar nicht spielbar war.
Genau. Aber das trägt auch wieder so ein bisschen zu dieser Sache bei, die Shenmue, finde ich, in seiner Gesamtheit sehr, sehr schön macht, nämlich, dass man das Gefühl hat, dass diese Welt auch außerhalb des Spiels existiert.
Ja.
Aber als
ja.
Spieler dachte ich mir damals erstmal so, okay, hä, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich was weggeklickt aus Versehen oder?
Aber zum Glück ist dann nicht noch mehr passiert, das dann wirklich wichtig oder storyrelevant gewesen wäre.
Nee, es ist im Grunde genommen ja auch eine ähnliche Kurzgeschichte, wie wir sie davor im ersten Teil auch schon erlebt haben. Ne? Also der Ryo, der rettet ein kleines Mädchen vor Chai, diesem Gollum-ähnlichen Kämpfer aus Teil 1, der in Teil 1 ja auch sowas wie der Endgegner war.
Ja. Ja, und dann sind wir eben endlich in diesem Hongkong und wir wissen, wir suchen den Li Shao Tao.
Genau.
Damit wir den finden, müssen wir aber zuerst 4 Wude lernen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, das sind 4 Kung-Fu-Weisheiten, die wir da in der Hafenstadt von 4 verschiedenen Meistern beigebracht bekommen.
Genau, wir wissen ja aus Teil 1 noch, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der ältere Herr, den wir in den Lagerhallen immer treffen, der verrät uns ja, dass Li Shao Tao uns vielleicht mehr über die Chi Yu Men erklären kann und auch was es mit dem Spiegel auf sich hat und so. Um diesen Li Shao Tao zu treffen, also einfach diesen großen Kampfkunstmeister, sollen wir aber die nötige Reife erst nachweisen. Mhm. Und dafür müssen wir diese alten Kung-Fu-Lehren dann bei anderen Großmeistern des Kung-Fu erlernen.
Ja, das machen wir dann auch. Und dann zu unserem Erstaunen, wobei ich habe den irgendwie gerochen, aber diese Li Shao Tao ist halt eben kein Mann, sondern eine Frau. Unser Protagonist Ryo, den erstaunt das dann. Die heißt auch in Wirklichkeit, oje, Xi Yui Hong oder so.
Ja, mit den Namen muss man uns, glaube ich, ein bisschen nachsehen, wenn man die nicht alle perfekt ausspricht. Das hatte ich auch im Spiel öfters, dass ich in der japanischen Sprachausgabe gar nicht nachvollziehen konnte, wie der Name jetzt ausgesprochen wird, weil das ganz anders ist, als es geschrieben wird.
Oh, dann habe ich sicher gerade falsch gemacht, aber ihr da draußen mögt mir das nachsehen. Noch in der Hafenstadt, also im ersten Ort des Spiels, des zweiten Spiels, treffen wir eine weitere wichtige Person, nämlich den Ren. Ich glaube, der ist auch auf irgendeinem Cover oder irgendwelchen Screenshots oder so, war der auch zu sehen.
Genau, um den Ren zu treffen, müssen wir uns aber erst bei der Xiuying Hong, also der Li Shao Tao, der Meisterin, müssen wir quasi Bücher sortieren. Oh, Bücher zum Liften an die Luft bringen. Ist auch wieder so ein schönes Minispiel mit QTEs. Und irgendwann fällt dann aus so einem Buch so ein Zettel heraus, wo dann auch das Chawang-Zeichen drauf ist. Und das ist so ein Erkennungszeichen für Informanten. dieses Zeichen legen wir dann quasi mit Kaffee oder mit Teebechern in Teehäusern.
Mhm.
Das sieht aus wie so ein
verkehrtes Neigzeichen.
Ja, genau, richtig. Ich hätte jetzt Checkmark oder so gesagt, aber wie so ein Haken halt. Und das legt man dann und irgendwann sieht das auch einer und sagt dann hier, du sollst den Ren treffen.
Den treffen wir dann, um es ein bisschen abzukürzen. Wir, ja, anfreunden wäre ein bisschen viel gesagt, aber wir arbeiten dann zusammen und erfahren dann von ihm irgendwann mal, dass dieser Yuanda Su weg ist.
Den Yuanda Su suchen wir, weil der den Brief an Iwao geschrieben hat, also den Vater von Ryo, und ihn davor gewarnt hat, dass Len Di zu ihm kommen könnte.
Das ist eigentlich so der erste Akt, ich sage jetzt mal so der erste, ja, Drittel, vielleicht bis fast Hälfte des Spiels.
Mhm.
Die spielt nämlich in dieser Hafenstadt von Hongkong, da wo wir jetzt gerade waren. Und damit kämen wir jetzt zum zweiten Akt des Spiels. Der spielt sich in Kowloon ab. Das ist, so wie ich es verstanden habe, auch Hongkong. Ein anderer Teil von Hongkong, ein anderer Stadtteil. Da fahren wir nämlich mit dem Bus zuerst raus und dann eben nach Kowloon. So.
Genau, das ist so ein...
Eine andere Stadt, ja, eigentlich, weil zwischendrin ist ja viel Grün.
Da ist sehr viel Grün. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zu Hongkong gehört, also zu diesem Regierungs-irgendwas, ne? Aber das ist schon so eine, ja, ich möchte nicht Dorf sagen, es ist mehr als ein Dorf, aber es ist halt mitten in der Pampa.
Auf dem Hügel oben.
Genau.
Und das ist dann der zweite Akt und etwa 70% während des zweiten Aktes in Kowloon suchen wir eben den besagten Yuanda Su. In der alten Shenmue-Manier, geh von da nach da, frag den, bekomm den Hinweis hin und her und so weiter, läuft man da durch diese doch recht große Stadt.
Ja, und sehr verwirrende Stadt.
Immer in der Hoffnung, dass dieser Yuanda Su, wenn wir ihn denn finden sollten, uns zu Lan Di führen kann, weil das ist ja nach wie vor unser großes Oberüberziel. Wir wollen Lan Di finden, um unseren getöteten Vater zu rächen.
Ja, als wir dann in Kowloon ankommen und dort uns in dem Versteck von Rens Bande einnisten, bekommen wir halt auch mit, dass es da diesen Konkurrenzclan, nämlich die Yellowheads, gibt. Und die werden angeführt von so einem riesigen Kerl namens Dun Yu und seiner rechten Hand Yuan. Und die, ja, fahren uns immer wieder so ein bisschen in die Parade. Und wir erfahren aber halt auch, dass der Yuanda Su irgendwie auch von den Yellowhead gejagt wird. Deswegen klemmen die sich an unsere Fersen und andersrum. Und was ganz interessant ist vielleicht auch noch, dass diese rechte Hand Yuan, da gibt es auch noch so eine kleine Trivia dazu. Das ist nämlich eine sehr bunte Figur im Spiel. Ich meine, es gibt ja viele sehr starke Charaktere in der Shenmue-Saga, aber mhm. Yuan macht ein bisschen einen, wie soll ich sagen, besonderen Eindruck. Es ist nämlich ein Transvestit. Und scheinbar auch in den Dun Yu verliebt. Wir sind nämlich irgendwann auch in dem Büro von dem Yuan und sehen da, dass er da so ein kleines Bild von seinem Chef da stehen hat. Im Remaster ist mir das jetzt aufgefallen. Ich kann mich erinnern, dass das früher in der deutschen Version oder in der europäischen Version als Frau dargestellt worden ist. Der Yuan, der drückt sich relativ weiblich aus und hat so Feminismen und trägt eben Frauenkleider, also hohe Schuhe und so ein knappes Top und ich glaube so eine Leopardenhose oder sowas. Und tatsächlich ist es so, dass Sega Europe den damals zu einer Frau gemacht hat, weil denen das Thema irgendwie zu heikel war. Und das ist jetzt im Remaster aber wieder geändert.
Aha.
Genau, wir suchen dann immer weiter und kämpfen uns da so durch die Straßen. Und irgendwann finden wir dann mit der Hilfe von Ren über mehrere Umwege wirklich endlich den Yuanda Su. Und kaum haben wir den gefunden, steht auf einmal natürlich der Dun Yu wieder hinter uns und schnappt sich den Yuanda Su und nimmt den kurzerhand gefangen.
Hm, Pech.
Hm.
Wir wollen den dann wieder befreien. Ist aber natürlich wieder nicht so einfach. Wie immer in Shenmue muss man dann zuerst dieses und jenes erledigen und wahrscheinlich musste man zuerst wieder 5 Leute fragen nach irgendwelchen Hinweisen. Auf jeden Fall läuft das so, wir müssen 3 Straßenkampf-Champions besiegen, damit irgend so einer von den Yellowheads auf uns aufmerksam wird und wir dann uns da so, ich sag jetzt mal, einschleusen können.
Genau, die akquirieren ihre Schläger über diese Straßenkämpfe. Also da läuft immer so ein Kerl mit so einem lustigen Schnauzer und einer Melone rum und scoutet da quasi neue Schergen der Yellowheads. Was ja aber irgendwie ganz witzig ist, weil Yellowheads jagen uns ja, das heißt, die kennen Ryo. Und jetzt sind wir aber irgendwie an einem Punkt, wo der Scout uns nicht kennt und die scheinbar auch intern nicht so eine gute Kommunikation darüber haben, wen der da jetzt gleich einlädt, ne?
Ja, offenbar. Ja, und so kommt es dann, dass wir herausfinden, wo dieser Yuan Dazhu ist. Und offenbar befindet der sich in einem sehr, sehr hohen Gebäude, das irgendwie 40 Stockwerke hat.
40 Stockwerke nach oben, ja.
Und ein paar nach unten.
Und ein paar nach unten.
Wir kämpfen uns dann also durch dieses große Gebäude, das auf, also man kann ein paar Etagen, kann man glaube ich überspringen, aber da kämpfen wir uns dann schlussendlich hoch und da oben ist dann auch tatsächlich dieser Yuan Dazhu nochmal und auch dieser Du Nio oder wie dieser heißt, da der Anführer dieser bösen Yellowheads, der große Dicke, der ist dann sogleich auch der, darf ich Endboss sagen? Ja, quasi Endboss zumindest dieses Aktes. Oben auf dem Gebäude kämpfen wir dann gegen den und können dann so diesen Yuan Dazhu befreien. Das ist zwar wichtig, aber auch sehr wichtig, was wir da oben sehen, der Landi fliegt an uns vorbei. Der hängt nämlich an so einer Leiter an einem Hubschrauber dran und ganz cool guckt der dann runter und fliegt halt so durch und danach davon.
Ja, weißt du, was der da gemacht hat?
Da frage ich mich ehrlich gesagt auch.
Man erfährt ja irgendwie, dass der Du Nio versucht, für Landi zu arbeiten. Das ist ja ähnlich wie der Chai in Teil 1. Der versucht uns ja zu vermöbeln, quasi als Bewerbung, um bei den Chiyu Men, also dieser Triade, also die von Landi zumindest mit federführend geführt wird, um da irgendwie reinzukommen. Und der Du Nio versucht wohl dasselbe. Aber warum jetzt der Landi da mit dem Helikopter? Ich hab im Stream gesagt, das sieht aus wie Sly in Rambo 3, wie er da an der Leiter hängt. Der fliegt da einfach so völlig eigentlich unersichtlichen Grund an diesem Dach vorbei und guckt uns böse an.
Ja, ich hab's auch nicht ganz verstanden, aber wir finden dann nachher, um kurz vorzugreifen, ja raus, wo wir als nächstes hin müssen und erfahren auch, dass Landi auch auf dem Weg ist dahin. Also vielleicht besteht die Möglichkeit, dass Landi da oben auf dem Dach halt eben rausgefunden hat, wo er hin will und wo wir dann als nächstes hinwollen.
Ah, ja sicher, doch, dann hat der Du Nio quasi den Yuan Dazhu für den Landi gefangen. Und der Landi hat ihn da oben nochmal selbst verhört oder so.
Ja, und dann quasi rausgefunden, wo er als nächstes hin will. Das ist dann auch der Ort, wo wir als nächstes hinwollen. Aber dieser Yuan Dazhu, der kann uns noch vorher ein paar Dinge erzählen, die ganz interessant sind. Da wird eigentlich auf einen Schlag dann die Story oder zumindest das Wissen des Spielers über die Story recht vorangetrieben. Wir erfahren da dann nämlich, dass unser Vater den Vater von Landi getötet haben soll. Oder dass Landi das zumindest denkt. Landi hat sich dann an unserem Vater quasi gerecht. Und wir wollen uns jetzt wieder an ihm rächen. Also man merkt, das gibt quasi schon so ein Ping-Pong, das immer hin und her geht.
Es existieren gewisse Parallelen zwischen Landi und Ryo, auf jeden Fall.
Und da klärt sich dann auch, woher die Frage aus dem ersten Teil herkommt, ganz am Anfang. Da fragt Landi unseren Vater, do you remember Sun Ming Zhao?
Do you remember Sun Ming Zhao? Sun Ming Zhao, that name!
Landi's real name is Long Sun Zhao. He is the son of Sun Ming Zhao,
Im ersten Teil hat Landi unseren Vater gefragt, hey, kannst du dich noch an meinen Vater erinnern? So im Sinne von, ich vermute, du hast ihn getötet und ich räche mich jetzt an dir. Und Landi ist so dann auch eigentlich nur ein Künstlername oder wie man das nennen will. Landi ist also quasi die andere und wahrscheinlich ein bisschen ältere Version von uns selber. Quasi, ja, da wieder die Parallelen.
Exakt, das ist ja auch wieder interessant, dass so ein Ding im Intro des ersten Teils genannt wird und jetzt eigentlich erst so richtig aufgelöst wird, was sein Motiv war, unseren Vater überhaupt zu töten.
Ob das Ganze stimmt, wissen wir nicht. Ryo geht natürlich davon aus, nee, das kann nicht sein, mein Vater würde sowas nie tun. Wir selber als Spieler, wir wissen es da halt einfach nicht. Wir kennen die ganze Geschichte nicht.
Genau, was man vielleicht weiß, man hat im ersten Teil so ein Foto gefunden, von dem man, glaube ich, schon im ersten Teil ausgehen kann, dass der Vater in einer etwas jüngeren Version ist. Und ich glaube, da steht sogar auch Sun Ming Sao oder sowas auf der Rückseite und dass die in irgendeinem Dorf sind. Also da steht auch der Ort der Aufnahme. Und wie du sagtest, der Ryo, der kann sich das nicht vorstellen. Und ich glaube auch der Yuan Dasu, der das erzählt, der sagt irgendwie auch, naja, er weiß zwar, dass der Sun Ming Sao tot ist, aber er kann sich jetzt auch nicht denken, dass der Iwao das war.
Ja, der Iwao, das ist unser Vater, Ryos Vater.
Genau.
Dann geht's aber noch ein bisschen weiter. Von diesem Yuan Dasu erfahren wir noch ein bisschen was zu unserem Phoenix Mirror und zum Dragon Mirror, also diese steinigen Scheiben, die wir schon aus dem ersten Teil kennen. Es bleibt aber kryptisch. Diese beiden Scheiben sollen zusammen den Schlüssel bilden zu gewissen Schätzen, welche die Qing Dynasty wiederbeleben können. Was auch immer zur Hölle das sein soll und ob das gut oder böse ist, keine Ahnung. Man bekommt aber so den Eindruck, das hat schon Wirkung. Also das wäre schon was Krasses in die eine oder andere Richtung.
Im ersten Teil wird ja, glaube ich, auch schon angesprochen, dass man über die zwei Spiegel ja irgendwas, also auf jeden Fall eine sehr große Macht erhält und dass diese Macht in den falschen Händen zu ganz furchtbaren Ereignissen führen kann. Also bei diesen Schätzen handelt es sich wahrscheinlich nicht, wie der Renja irgendwie hofft, als er das hört, da sieht man ja schon das Leuchten in seinen Augen. Da handelt es sich wahrscheinlich nicht nur um irgendwelche Goldschätze, sondern wirklich um ein Instrument der Macht.
Wie auch immer geartet.
Ja, das weiß man nicht.
Damit oben auf dem Dach mit dem quasi Endboss-Kampf gegen diesen Du Niao, wie auch immer der heißt, dicken bösen Anführer der Yellowheads, endet auch das zweite Kapitel von Shenmue 2 und wir gehen sozusagen ins dritte Kapitel über. Wobei zeitlich darf man schon sagen, ist man dann da schon bei 80% oder so.
Ja, also man muss ja auch sagen, dass diese zwei ersten Teile, die sind zeitlich relativ nah beieinander. Also sowohl die Hafenstadt als auch Kowloon. In der Hafenstadt verbringt man halt furchtbar viel Zeit damit, einfach nur Geld zu verdienen. Und in Kowloon verbringt man furchtbar viel Zeit damit, die Yellowheads kaputt zu prügeln.
Oder halt wie immer hin und her laufen und Clues sammeln.
Genau.
Aber zum Gameplay kommen wir dann noch. Jetzt haben wir schon ziemlich um heißen Brei rumgeredet. Ja, wo zum Teufel gehen wir denn jetzt hin? Wo ist denn dieser Landi hingeflogen? Wir lernen von dem wiederbefreiten Yuan Dasu, dass wir doch nach Guilin gehen sollen. Das ist eine ländliche Ortschaft, darf man glaube ich sagen. Und da in der Ortschaft gibt es das Dorf Bai Lu. Und da sollen wir angeblich hin. Warum schickt der uns dahin?
Der schickt uns dahin, weil dort die zwei Spiegel herkommen und weil dort auch der Vater und der Sun Ming Sao wohl einige Zeit verbracht haben, um ihr Kung Fu zu verbessern. Und der Yuan Dasu sagt halt, also dort wird es dann die nächsten Antworten geben, was es mit den Spiegeln auf sich hat. Und dort kann man dann eventuell auch herausfinden, also diese Karte vervollständigen, um diesen Phönixspiegel als, ja, wie soll man sagen, als komplette Karte zu nutzen. Denn als wir den Yuan Lasu dann befreit haben, endgültig aus den Händen von Tuniu, ja, wirbelt der da irgendwie so ein bisschen über dem Phönixspiegel rum und erklärt uns dann, dass der Phönixspiegel eben so eine Art Karte ist. Und um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, sollen wir dann halt letztendlich nach Guilin in dieses Dorf.
Und Achtung, Achtung, wie gesagt, unser Landi sei auch schon auf dem Weg dahin angeblich.
Mit dem Helikopter.
Ja. Ja, was machen wir? Natürlich gehen wir auch dahin und das begründet dann Akt 3. Mit einem kleinen Boot fahren wir da raus und das ist dann der totale Szenenwechsel. Zuerst haben wir Hafenstadt Hongkong, aber dann auch Stadt, also hohe Gebäude. Dann gehen wir nach Kowloon. Das ist auch wieder städtisch, vielleicht noch städtischer, weil noch mehr hohe Gebäude gefühlt. Und jetzt totaler Szenenwechsel, traditionelles China, wenn man denn so will, wenn man es China nennen darf, ist gerade ein bisschen heikel. Ländlich, draußen viel grün, nur kleine Hütten. Und da kommen wir an, von Landi noch keine Spur, der müsste ja eigentlich schon lange da sein, mit dem Helikopter wäre der ja viel schneller. Wir legen da an und machen uns auf den Weg zu diesem Dorf. Und das bedeutet für uns wandern. Wie sagen Sie, wie lange geht das? Einen Tag, zwei Tage oder so?
Zwei Tage dauert die Reise. Also da fließt so ein Fluss entlang. Ich habe den Namen aber vergessen. Und dieser Fluss, der wird dann von einem relativ friedlichen Flüsslein zu so einem reißenden Strom. Und der Rio, der hört auf dem Weg auf einmal so, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hört dieses Reh blöken, sagt man das so. Mhm. Und dann sieht er, wie eine junge Frau sich ins Wasser stürzt, um dieses Reh zu retten.
Und da endlich, das ist dann diese Shenhua, die wir auch vom Cover kennen und von irgendwelchen Foreshadowings und sonst bis also ganz am Ende des zweiten Spiels noch nie gesehen haben.
Endlich.
Wir retten sie dann und finden dann raus, ja, sie ist aus diesem Dorf, aus diesem Bailu Village. Ja, und das ist dann relativ klar, wie es weitergeht. Mit ihr zusammen laufen wir dann da hoch.
Aber nicht so 5 Minuten oder wie das heute wäre, ich bring dich mal dahin und dann fade to black und dann sind wir im Dorf, sondern wir laufen dahin in quasi echter Spielzeit.
Ja.
2 Tage.
2 Stunden läuft man da einfach auf dem Pfad.
Ja, ein Tag in Shenmue dauert in Echtzeit ungefähr 1 Stunde.
Und heute könnte man sich das wahrscheinlich kaum vorstellen, aber so war das. Also auf dem Weg nach Bailu Village laufen wir einfach 2 Ingame-Tage. Klar, dazwischen vertreibt man sich die Zeit mit Gespräche führen. Wir reden da schon sehr eingehend mit Shenhua über ihr Dorf, über wie wir so leben etc. Man übernachtet dann auch mal noch unterwegs in so einer Höhle. Da gibt's mal wieder ein Quicktime-Event so. Aber eigentlich ist es eine total entschleunigte Wanderung in das Dorf hoch, ja. Total absurd, aber aus heutiger Perspektive auch irgendwie frisch. Sowas erlebt man doch in keinem anderen Spiel. Kein anderes Spiel würde sich das noch trauen, außer es ist dann vielleicht gerade so ein Walking Simulator.
Vor allem ist es halt wieder so ein krasser Kontrast, also jetzt nicht nur vom Gameplay her, sondern einfach vom Tempo her, wie du sagst, zu den vorherigen 80% des Spiels. Davor ist Rio ja wirklich getrieben von diesem, ich muss jetzt den Charakter finden, ich muss dieses Item dahin bringen, ich muss den hier befreien und von Hinweis zu Hinweis hetzen. Und er hat ja auch nie Zeit.
Mhm.
Wir können uns zwar die Zeit vertreiben, das ist ja auch immer so ein Bruch ein wenig mit der, was heißt Bruch? Also man merkt, eigentlich möchte man keine Zeit großartig in Hongkong verbringen, weil man weiß, man muss ja weiter. Aber da gibt es halt so viele schöne Ablenkungen und eigentlich muss man ja auch Geld verdienen, wenn man sich das nicht durch irgendwelche Tricks erschummelt. Und dann kommt man jetzt dahin und dann läuft man da 2 Stunden mit so einem sympathischen ländlichen Mädel durch die grüne Landschaft und quatscht einfach so kennenlernmäßig, hey, wer bist du, was machst du, wie ist es hier, ja, das bin ich und bei uns ist es halt so und was macht dein Papa und wie sind die Kinder in eurem Dorf und ja, die Shenhua, die äußert sich dann häufiger mal ein bisschen verwundert darüber, wie die Städter so unterwegs sind.
Ja.
Und wie du sagst, das würden sich heute wenige Spiele trauen.
Mhm.
Vor allem, wenn man den weiteren Verlauf noch betrachtet, wenn man jetzt Red Dead Redemption oder so nimmt, da hat man ja auch mal diesen, ja, da reitet man vielleicht mal 10 Minuten, eine Viertelstunde und empfindet das schon als total entschleunigt und danach gibt's aber Ballerei. Und hier, also die Action zwischendurch, das sind so ein paar QTEs, wo die dann durch den Wald rennen, weil es langsam dunkel wird. Und das sind auch noch QTEs, die viel entspannter sind als alle QTEs, die man davor gemacht hat, weil die viel verzeihlicher sind.
Ja, ja. Und so laufen wir halt eben mit ihr zum Dorf. Wir gehen aber noch nicht gerade zum Dorf, sondern kommen ein bisschen früher an, so habe ich das verstanden. Ihr Wohnhaus, wo sie mit ihrem Vater wohnt, liegt ein bisschen außerhalb dieses Bailu Village, ne?
Genau, das ist auf so einem Hügel über dem Dorf. Und da bittet sie uns dann quasi auch noch wenigstens einen Tag zu bleiben, bevor man in das Dorf dann reingeht. Und da kommt dann das nächste intensivere Gespräch der beiden.
Wir erfahren da an dem Abend von ihr noch, dass ihre leiblichen Eltern tot sind und ihr Vater, von dem sie zuvor schon erzählt hat, das ist ihr Ersatzvater. Bevor dann aber der nächste Tag wirklich anbricht, möchte ich hier noch kurz einschieben. Vor dem Haus befindet sich ein großer Baum. Das ist soweit nicht so speziell. Der heißt aber Shenmue. Und da wird's zum ersten Mal speziell. Ich habe mich ja nie gefragt, warum das Spiel so heißt, wie es heißt. Könnte ja sein, dass der Begriff irgendwas bedeutet und ich es nie gecheckt habe. Aber der Baum ist halt einfach so benannt wie das Spiel. Und das fand ich halt auch so krass. Das kommt am Ende des zweiten Teils. Ich meine, was für Spiele gibt's, wo du am Ende des zweiten Teils mal weißt, wieso das Spiel so heißt, wie es heißt?
Ja, die Vision von Yu Suzuki ist damals schon eine sehr große gewesen, glaube ich.
Aber irgendwas war da doch noch in dem Haus mit unseren Spiegeln. Wir finden doch ein Papier, wo die irgendwie drauf gezeichnet sind, oder?
Ja, also die Shenhua erklärt einem, ja, dieser Baum, der heißt Shenmue. Und man erfährt dann auch, warum sie Shenhua heißt. Das sind nämlich die Blüten dieses Baumes. Dann wird auch noch so eine kurze Parallele zwischen Ryo und der Shenhua aufgetrieben. Und zwar, dass beide ja einen Baum im Garten haben, der so eine Art Seele hat. Das war ja beim Ryo der Kirschbaum im elterlichen Garten.
Ja.
Und dann sagt sie, okay, du, aber ich koche dir jetzt mal was. Und du kannst dich ja hier ein bisschen umsehen. Mein Papa, der hat eine tolle Sammlung von Sachen. Schau dir das doch mal an. Und dann guckt man sich da so um. Und dann findet man da auf einmal eine Schriftrolle und dem Ryo, dem fallen die Augen aus dem Schädel, als er sieht, dass auf einer dieser Schriftrollen die zwei Spiegel aufgezeichnet sind.
Ja,
also
genau.
Phoenix und der Dragon Mirror. Dann ruft er die Shenhua rein und sagt, hier, was ist denn da los? Warum sind denn da die beiden Spiegel drauf? Den einen Spiegel, den habe ich ja hier. Und dann sagt sie, ja du, das ist ein ganz altes Erbstück. Das gehört zu einer Prophezeiung.
Ja.
Und auf einmal denkt man sich, aha, da bekommt das ganze Spiel dann so eine Art Rahmen, der davor die ganze Zeit gefehlt hat.
Der kommt am Ende des zweiten Teils, muss man sich mal vorstellen.
Genau. Und dann sagt der Ryo, okay, du, dann muss ich mit deinem Vater darüber reden. Und dann sagt sie, okay, dann gehen wir, also ich bringe den am nächsten Tag Mittagessen in die Mine, weil der ist von Beruf quasi verarbeitet der dieses Material, aus dem die Spiegel sind. Das ist so ein ganz spezielles, ich weiß gar nicht mehr, wie der Stein heißt, Shadowstone oder so, den es nur in einer Höhle gibt in diesem Dorf. Und sie will den am nächsten Tag Mittagessen bringen und dann sollen wir die da begleiten.
Und dann gehen wir mit ihr los in dieser Mine. Und in der Mine ist der leider nicht. Und deshalb suchen wir den dann in dieser Mine. Aber der ist leider nicht da. Das ist auch so komisch. Was wir aber finden, so eine Art Rätsel, kann man sagen, das wir dann auch mit unserem Phoenix Mirror lösen, indem wir den dann halt irgendwo wo einsetzen. Und dadurch finden wir ein Schwert. Das ist auch so eine komische Sache. Das Sword of Seven Stars und dazu auch noch einen Brief. Und auf dem Brief steht... Also der Brief ist offenbar von ihrem Vater an sie gerichtet und da drin steht, sie soll dem Phönix folgen und den Proof finden, also Proof, den Beweis finden. Und dann nehmen wir unseren Phönix Mirror wieder und eben dieses Schwert, dieses Sword of Seven Stars. Und damit finden wir dann wiederum, also ganz komische Geschichte, in der Höhle so die beiden Mirror, wie wir sie kennen, also diese Steinscheiben, den Phönix Mirror und den Dragon Mirror, aber in groß nachgebaut, irgendwie in einer Ecke der Höhle, so der scheint das Zeug, dann ist das nachgebaut, reingeritzt, irgend sowas. Und da erfahren wir dann nochmal, Rio ist irgendwie ein Teil einer Prophezeiung. Ja, das ist dann das Ende von Teil 2. Also es endet ziemlich komisch. Das Schwert, das wirkt irgendwie auch verzaubert, das schwebt mal noch kurz. Also ganz am Schluss kommt da noch was Übernatürliches in Shenmue rein. Wie hat das auf dich gewirkt?
Es wird ja schon in Teil 1 immer wieder so ein bisschen angedeutet, zumindest in den Sequenzen, so im Intro und dann auch die Erklärung dazwischen zu den beiden Spiegeln, dass das irgendwas eventuell was eine übernatürliche Macht oder so sein könnte. Aber dadurch, dass du dich ja in sehr real wirkenden Schauplätzen rumtreibst, fällt das so völlig hinten raus.
Mhm.
Und du nimmst das gar nicht mehr so wahr. Das ist so ein, auch die Kämpfe, das sind ja Kung-Fu-Moves, das sind ja keine, du machst ja hier keine Street Fighter Feuerbälle oder so, sondern du kloppst dich mit den Leuten und der Rio muss trainieren und
arbeiten und so, ja.
Genau, musst arbeiten und das ist ja alles sehr geerdet und ich finde aber mit diesem Cut nach Gilin, also dieses Dorf, wo wir dann die Shenmue auf dem Weg auf diesem zweistündigen Fußmarsch dann treffen, das hat schon wieder so was traditionell chinesisch Kitschiges.
Ja, ja.
Und ich finde, da hat es dann auch wieder so ein bisschen reingebracht. Vor allem wirst du ja so ein bisschen rangeführt, auch über die Erzählung, die sie über den Baum also bringt, dass der ja auch irgendwie eine Seele hat. Und davor gab es auch bei mir eine Zwischensequenz, die kann man aber, glaube ich, auch umgehen, wo sie irgendwie so Pusteblumen, da gehen die an so einem Feld vorbei und dann hebt sie die Arme und auf einmal fliegen ganz viele Pusteblumen durch die Gegend.
Ah, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Es gibt ja mehrere Wege, die man, glaube ich, nehmen kann hoch zum Dorf.
Genau, und da kannst du halt auch wieder viel verpassen, wie das in Shenmue halt ist. Und ich hatte da immer schon so eine, ja, man hat irgendwie schon so eine Vermutung, irgendwie steckt mehr hinter diesem Dorfmädchen. Klar, wird ja schon im Intro so gesagt, hier eine Prophezeiung, die träumen voneinander und so. Aber wenn man das dann so sieht, wie dieses Schwert da durch die Luft fliegt und vor allem mit diesem, da ist ja so ein Lasereffekt dann mit drin und so, das wirkt dann schon erstmal, ja, auf einmal bekommt das nochmal eine neue Dimension, dieses Spiel.
Ja, und man hat ja am Ende auch überhaupt keine Ahnung, was das jetzt mit diesen zwei großen Spiegeln auf sich hat. Also nochmal Dragon Mirror und Phoenix Mirror in groß. Ich weiß auch gar nicht, sind die losgelöst oder nur eingeritzt in die Wand? Was soll das? Das haben wir noch nicht rausgefunden am Ende des zweiten Teils. Und wieso ihr Vater jetzt plötzlich vom Erdboden verschluckt sein soll, erklärt uns das Spiel auch nicht.
Nö, der sagt halt nur in seinem Brief, seine Aufgabe sei jetzt beendet und sie soll immer auf sich aufpassen. Also das hört sich fast so an, als wäre der jetzt auch tot. Ja. Aber das weiß man nicht.
Aber ohne Leiche irgendwo. Also der ging da rein, hat fertig gearbeitet, den Brief geschrieben, das magische Rätsel gebaut, das Schwert irgendwie hingetan und sich dann in Luft aufgelöst.
Genau.
Vielleicht. Oder vielleicht kommt er ja in Teil 3 wieder, wer weiß.
Das weiß man nicht. Man weiß ja auch nicht genau, ob er jetzt das alles gebaut hat. Vielleicht ist das ja auch eine Aufgabe, die seine Familie schon seit Generationen verfolgt. Auf jeden Fall ist es jetzt fertig und wie du sagst, da sind diese zwei Kopien der beiden Spiegel in riesengroß. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass die aus dem Stein herausgehauen sind.
Wir wissen es nicht.
Auf jeden Fall ist es dann halt so, dass die Shenmue rezitiert dann so eine alte Legende nochmal und wir bekommen wirklich auf den Schluss eigentlich nur mit, dass Rio eben die Hauptperson einer Prophezeiung ist. Und sie scheinbar auch eine wichtige Person in der Prophezeiung. Und damit wird man dann erstmal für die nächsten 18 Jahre entlassen.
Ja, genau, so ist es. Das Spiel endet also mit dem noch krasseren Cliffhanger, darf man wohl sagen, als der erste Teil. Und dann geht's halt aber nicht nur ein Dreivierteljahre, bis die Fortsetzung kommt, sondern dann geht's dann halt 18 Jahre.
Ja, es war ja auch immer unklar, ob da überhaupt was kommt, weil die Spiele einfach beide auch Flops waren. Mhm. Also die haben sich nur relativ gesehen gut verkauft und die haben ihr Budget halt bei weitem nicht eingeholt.
Ja.
Da hatten wir auch im ersten Teil schon drüber gesprochen. Das Spiel war damals, oder die beiden Teile waren damals zusammengenommen quasi die teuerste Videospielproduktion aller Zeiten. Und jeder Spieler oder jeder Dreamcast-Besitzer hätte sich beide Teile mindestens einmal holen müssen, mindestens, damit die überhaupt ihr Produktionsbudget wieder reinbekommen.
Wer hat da gerechnet? Naja.
Ja, man dachte halt, die Dreamcast wird ein großer Hit, ja.
Aber zum dritten Teil werden wir gegen Ende noch kurz kommen. Jetzt haben wir lang über die Story gesprochen, das auch zu Recht, weil das muss in diesem Podcast jetzt der Schwerpunkt sein, weil das ist das Hauptelement von Shenmue 2. Wir haben es eingangs gesagt, gameplaymäßig hat sich nicht so viel getan, ein bisschen etwas aber schon, und darüber wollen wir jetzt noch kurz sprechen. Wir haben schon gesagt, größtenteils ist es mehr vom Gleichen. Das heißt, wieder rumlaufen, Clues sammeln, Quicktime-Events, Minispiele, mit denen kann man dann auch Geld verdienen. Wir müssen wieder Geld verdienen, da mal mit Kisten schleppen. Man kann auch Arm drücken, was ich mega schwierig fand. Es gibt Straßenkämpfe, Entenrennen, Glücksspiele, solche Dinge. Was wir gameplaymäßig jetzt auch noch haben, und ich meine, das hatten wir nicht, ich habe das vermisst, oder wir hatten es nicht in der Form im ersten Teil, wir haben jetzt hier Karten. So richtige Karten, die sich unten rechts auf dem HUD dann befinden und auch mitdrehen und anzeigen, wo wir jetzt gerade sind. Und da kann man auch Markierungen drauf machen, solche Dinge. Das finde ich sehr, sehr nützlich jetzt im zweiten Teil.
Die Minimap ist quasi neu. Wir hatten im ersten Teil nur quasi Pergamentkarten, die wir im Inventar aufrufen konnten und die uns so ganz grob den Weg beschrieben haben. Aber jetzt haben wir eben dieses Interface-Element einer eingeblendeten Minikarte, aber auch nur dann, wenn wir Karten von der Umgebung irgendwie bekommen haben. Die können wir kaufen oder von Charakteren bekommen.
Ja. Wenn man gerade keine Karte hat oder vielleicht eine Karte hat, aber trotzdem nicht weiß, wo man hin muss, ja, da fragt man wie immer Leute. Die können dann dynamisch Antwort geben. Je nachdem, wo ich hin will, sagt der mir dann ja da lang oder ja, ich weiß es nicht, frag wen anders. Oder was sie jetzt hier auch noch machen können, sie können dich direkt dahin führen. Die sagen dann, ja, ich gehe da sowieso hin, lauf mir nach. Das ist aus heutiger Perspektive vielleicht nicht mehr so wahnsinnig, aber früher war das sicher eindrücklich, dass die Charaktere immer anders reagiert haben auf deinen aktuellen Spielfortschritt.
Ja, das ist eigentlich schon Wahnsinn und es wirkt ja nochmal viel immersiver und bringt auch diese Authentizität dieser Welt nochmal näher, dass diese Charaktere ihren eigenen Ablauf haben und dass die halt sagen, naja, ich wollte sowieso zu dem und dem Gebäude gerade, ich bin jetzt hier fertig, ich nehme dich einfach mit. Vielleicht hat es das in GTA oder so mal noch so, aber die Ortsfindung in heutigen Spielen funktioniert ja meistens über Marker auf einer Minimap oder so.
Mhm.
Oder irgendwelche ganz visualisierten Einwürfe, wie zum Beispiel beim Witcher hat man ja diesen Witcher-Sense, wo man dann quasi diesen Geruch oder was auch immer gewisser Lebewesen nachsehen kann. Aber dass da jetzt ein Charakter sagt, so, ich nehme dich jetzt mal an der Hand und dann gehen wir da hin. Oder du musst hier vorne an der Kreuzung rechts und dann musst du in den Distrikt und dann gehst du die dritte links und irgendwo ist das dann. Das ist schon krass.
Das ist wirklich sehr eindrücklich. Wenn man denen nachläuft, laufen die zwar leider mega langsam, man kann denen dann auch automatisiert nachlaufen, wenn man denn möchte, muss man aber nicht. Es kann mal praktisch sein, um zu gucken, ja, geht der jetzt hier nach links oder nach rechts und dann, aha, so, und dann rennt man halt alleine weiter. In Nachlaufen ist schon sehr langsam, aber nichtsdestotrotz, die Funktion fand ich eindrücklich. Dann schon zu Beginn, wenn man das Spiel startet, Man kann ein Save-Game übernehmen, dann nimmt man das aus dem Remaster vom ersten Teil, das funktioniert jetzt zum Beispiel auf der PlayStation auch wunderbar, dann hat man wieder die Moves und man hat die gesammelten Figürchen aus dem ersten Teil.
Kann seine Kapselsammlung dann noch schön weiter, ja, erweitern.
Wobei ich meine in Pawnshops irgendwie zum größten Teil verkauft habe, weil man am Anfang Geld braucht.
Das ist quasi die Krux, die viele Jugendliche auch durchgehen, wenn sie das erste Mal Geld brauchen für die neue Konsole, dann wird die alte Konsole verkauft und dann ärgert man sich 10 Jahre später, dass man die alte Konsole damals für den neuen Schrott verkauft hat. Und so macht das auch der Rio. Der verkauft seine heißgeliebten und schwer ersammelten Kapselfigürchen, um dann überhaupt erstmal einen Schlafplatz sich leisten zu können.
Am Anfang ist das Leben nämlich mega teuer. Man verdient eigentlich nichts und muss jede Nacht irgendwie, ich weiß auch nicht, 50 Hongkong-Dollar oder so zahlen, aber hat nichts. Da muss man also während des Tages erstmal noch Geld reinbekommen, um sich die Nacht zu leisten. Wobei man kann sich's aufs Zimmer schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich bezahlen muss. Ich habe einfach immer bezahlt, weil ich so ein netter Typ bin. Aber ich glaube, man müsste nicht, ne?
Man muss es wirklich nicht. Also ich hatte auch, wenn man die ersten 1-2 Nächte in diesem Hotel, in diesem anfänglichen Hotel verbracht hat, wo uns die Joy hinbringt, auch ein neuer Charakter, ist eine Dame, eine Bikerin, die wir ganz zu Beginn des Spiels treffen, dann sagt er hier, das kostet, glaube ich, 38 Hongkong-Dollar oder so die Nacht. Und wenn wir dann irgendwie 2 Nächte da gepennt haben, nicht gezahlt haben, dann gibt uns dieser Hotelbesitzer auch so eine richtige Anfuhr. Der stellt uns so richtig in den Senkel und sagt hier, Freundchen, morgen zahlst du aber. Und dann hat man ja das Gefühl, okay, ich muss jetzt zahlen. Und ich stand dann wirklich Stunden, also ich meine jetzt Echtzeitstunden, bei so einem Bällchenspiel und habe versucht, mir da in einem Nebenjob Geld zu verdienen, damit ich mir die Nächte da leisten kann. Und irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich ist das völlig wurscht, weil man kommt dann sowieso nach einer gewissen Zeit aus diesem Hotel raus und dann kostet das Übernachten gar nichts mehr.
Und offenbar, wie du sagst, muss man es ja nicht mal zahlen. Ja, wenn man es denn weiß.
Wenn man es weiß.
Ja, gameplaymäßig ist das auch schon die Überleitung. Am Anfang geht viel Zeit fürs Geldverdienen drauf. Und Zeit draufgehen ist auch schon gleich wieder eine Brücke zu einer anderen Gameplay-Neuerung, die ich auch sehr begrüßt habe. Ich glaube, das haben wir dann an Teil 1 damals auch kritisiert. Das haben sie jetzt auch gefixt. Neu kann man für Story-Events warten. Also das heißt, dann kommen da und dahin um die Zeit. Früher musste man dann wirklich einfach den Controller zur Seite legen. Jetzt kann man dahin und da kann man einfach warten bis zur entsprechenden Zeit und dann triggert das das Story-Event und dann geht's weiter.
Genau, man wählt aktiv so eine Option Warten aus und dann vergeht die Zeit schneller und Rio bleibt da einfach stehen und guckt die Wand an, bis die Zeit eingetroffen ist. Und wie du sagst, in Shenmue 1 musste man ja noch wirklich dahin, wenn es hieß, um 12 Uhr musst du da sein und es war 9, dann musste man von 9 bis 12 halt da rumstehen oder sich irgendwie die Zeit vertreiben.
Dann, was auch noch neu ist, die Kampfmoves funktionieren ein bisschen anders. Nee, man muss sie nach wie vor immer noch drücken und es ist nach wie vor irgendwie verwirrend und ich kann es immer noch nicht, aber mashen und ausweichen geht auch. Aber man muss die nicht mehr so trainieren, die sind nicht mehr wirklich learning by doing, das funktioniert jetzt irgendwie anders.
Ja, ich glaube, man rüstet die quasi einfach aus. Ich meine, das wäre auch schon anders als im ersten Teil. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im ersten Teil selbst die Moves auf Tastenkombination legen konnte. Und die Moves, die haben jetzt aber feste Attribute. Also es gibt halt schnelle und es gibt starke Moves. Und wenn man diese Rollen gefunden hat, dann kann man die sich einfach auf eine gewisse Tastenkombination drauflegen und dann hat man die halt.
Aha.
Und man erinnert sich ja im ersten Teil, da musste man ja, damit die Moves stärker geworden sind, musste man die wirklich trainieren.
Ja, da musste man die
das
anwenden.
Das fällt jetzt
ja halt
weg. Genau, ja. Da hat auch früher auf der Dreamcast sogar noch, wenn man einen Move dann irgendwie ein paar Mal ausgeführt hat, dann hat die VMU, also diese Memory Card, die da im Controller gesteckt hat, immer so aufdringlich gepiepst. Quasi als Hinweis so, jetzt ist dein Move besser geworden.
Ja. Dafür, und das wirkt sich halt auch aufs Gameplay aus, ist jetzt die Welt viel größer. Ich weiß nicht, ob sie flächenmäßig, doch flächenmäßig ist sie auch größer. Was sie aber auch um einiges größer macht, sind die Szenen in den Gebäuden. Wenn man halt nur schon Gebäude mit 40 Etagen hat und man kann in die einzelnen Zimmer rein etc. Es sieht zwar jede Etage irgendwie gleich aus, aber faktisch ist das Spiel dann so natürlich viel, viel größer. Größer, höher, weiter klingt im ersten Moment immer gut. Ich muss aber vorwegnehmen, das hat mir weniger gefallen. Ich fand es ein bisschen anstrengender, ich fand es noch verwirrender und ich fand es weniger charmant.
Also ich finde auch, dass ein großer Teil der Immersion und der Atmosphäre des ersten Teils hat ja ausgemacht, dass du wirklich das Gefühl hattest, du bewegst dich durch so ein kleines Dorf, das so ein bisschen für sich steht und das in der Nähe von so einem riesigen Hafen, ja, Warenhafen halt liegt. Aber das war ja eher so eine Art Vorstadt mit so ein paar Kneipen und du hast immer wieder dieselben Leute gesehen. Und jetzt, also Hongkong ist halt schon riesengroß und auch du hast dann so Malls da und so Riesengeschäfte und du hast oft gar nicht so viel zu tun. Du hast halt dann irgendwie statt früher diese zwei Klamottengeschäfte, hast du jetzt 15 Klamottengeschäfte nebeneinander, die aber so total anonym sind.
Mhm.
Aber ich finde, das vermittelt auch ganz gut, dass du dich halt jetzt in einer großen Stadt bewegst.
Ja, die sind halt einfach anonym.
Genau, ja, genau dieses Gefühl vermittelt eigentlich auch dieses Spiel in den ersten zwei Dritteln, weil auch Kowloon, auch wenn das nicht so diesen ganz touristischen Anstrich hat, wie anfangs noch diese Hafenstadt von Hongkong, Kowloon ist so eine riesige, wie sagt man denn dazu, so Plattenbautenstadt, wenn man so
ja,
will.
Ja, da
steht
Hochhaus
an Hochhaus, genau, und es sieht alles gleich aus, es ist nicht schön. Es sieht aus, als wären die Häuser aus Müll gebaut. Das ist ganz furchtbar.
Innen ist alles so abgeranzt.
Ja, genau. Und das ist halt echt einfach nur so eine Stadt. Die haben die da in den Berg reingepresst. Wahrscheinlich einfach nur, um Platz für die Arbeiter in Hongkong zu haben.
Also das Spiel ist weniger charmant. Also die Umgebung, das Setting, liegt aber nicht an der Machart, sondern liegt wirklich dran, dass das Setting halt selber nicht so ein charmantes ist.
Ja, und das Ding ist auch, ich habe ja gerade von Kowloon gesprochen und Kowloon sieht in echt eben auch so müllig aus.
Ah ja, ich wusste gar nicht, dass das in echt gibt. Ja, aber ja, überrascht
also,
mich dann nicht, ne? Ja.
Wenn ihr da Interesse habt, wenn du mal Interesse hast, dann guck einfach mal auf Google nach Kowloon, vielleicht verlinkt der Joey das auch nochmal und da sieht man dann wirklich diese Gebäude, die sehen halt aus, als würden die gleich einstürzen. Und genau das zeigt auch das Spiel, ne?
Walled City, ja, das sieht wirklich so aus. Krass. Ja, da werde ich sicher was verlinken. Guck rein in die Shownotes, direkt schon in der Beschreibung oder gametalk.fm/Shenmue2Remaster. Das muss man sich ansehen. Das ist ja wirklich so. Ist irgendwie ganz witzig. Ja. Um die abgeranzten Gegenden jetzt festhalten zu können, hat man nun einen Fotomodus. Heute ist das gang und gäbe schon fast. Damals, ich weiß nicht, wahrscheinlich eher neu. Für was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer erwartet, dass der Fotomodus irgendwie mal noch Gameplay-relevant wird. So, hey, spionier dem nach, mach ein Foto, wie der mit der redet oder sowas. Nee, gar nie. Es gibt einfach aus irgendwelchen Gründen einen Fotomodus, den man nie braucht. Und man kann noch unterschiedliche Farbmodi wählen. Mit Knopfdruck wird dann alles schwarz-weiß oder alles hat einen Grünstich oder so. Wow, super.
Ja, du hast in-game so eine Art Fotoalbum. Das kannst du das Optionsmenü öffnen. Das ist halt so eine Neuerung. Die haben sie damals für diese Wiederveröffentlichung auf der ersten Xbox mit reingepflastert. Dann kann man sich halt die schönsten Momente aus den Zwischensequenzen oder so nochmal festhalten. Aber man konnte das ja damals nicht tauschen.
Ja, wobei geht's in den Zwischensequenzen?
Ja, ich hab's nochmal probiert. Ich dachte zuerst, es funktioniert nicht.
Aha.
Ich habe aber vorhin, eine halbe Stunde bevor wir uns jetzt zum Sprechen getroffen haben, nochmal geguckt. Obwohl es dir anzeigt, das Spiel zeigt dir an, du kannst hier nicht knipsen, speichert es die Bilder aber im Album ab.
Okay, gut zu wissen.
Ja, sonst hat das aber, spielerisch hat das keinen Nutzen. Und du hast auch die relevantesten Charaktere, die sind sowieso in deinem Album nochmal mit so einem Porträtfoto quasi drin.
Ja, es gibt auch Momente in der Story, wo gezwungenermaßen ein Foto entsteht.
Ja.
Spielzeit hast du noch notiert. Du sagst etwa doppelt so lang. Ich habe auch so 24 Stunden ungefähr gehabt, 25 etwa so wie du jetzt auch. Ob das jetzt doppelt so lang ist wie Teil 1, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich kann es schlecht einschätzen. Ich dachte, ich hätte für Shenmue 1 gefühlt auch irgendwie so lang gehabt, aber das kann mich jetzt auch täuschen.
Ja, also Shenmue 1 habe ich, glaube ich, in 14 Stunden durchgespielt. Also es ist ein bisschen weniger als doppelt so lang. Aber ich bin auch, muss ich sagen, durch Kowloon und die Hafenstadt, ich habe da ganz viel liegen lassen. Ich habe zum Beispiel das Entenrennen überhaupt nicht gefunden, weil dafür musst du auch wieder bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit das überhaupt spielbar ist für den Spieler. Und ich bin auch nicht so durch die Straßen geschlendert und habe da jede... Es gibt ja auch so kleine... Weiß gar nicht, wie man... Nebenquests kann man nicht sagen, aber so kleine Ereignisse, die triggerst du halt nur, wenn du zum richtigen Tag am richtigen Ort bist, zur richtigen Zeit und dann auch die richtige Dialogoption auswählst. Und das habe ich alles einfach links liegen lassen, bin weitergerannt, weil ich irgendwie halt zum Ende kommen wollte, ne?
Das ist ein guter Punkt. Ich hatte hier in Shenmue 2 auch irgendwie durch Setting einfach weniger Lust, da zu verweilen als noch im ersten Teil. Deshalb habe ich in Teil 2 auch einfach strikte die Story verfolgt, während ich mich in Teil 1 noch mehr mit der Welt beschäftigt habe.
Genauso ging es mir auch. Ich glaube, die einzige Figur, zu der ich immer mal wieder gerne hin bin, das war dieser eine Kampfkunstschüler, der mittlerweile Bettler ist in dieser Mall. Ich glaube, bei dem habe ich ab und zu mal vorbeigeguckt, weil in der Mall, da kloppen sie sich halt auch im Erdgeschoss auf so einer Matte. Da stehen dann ein paar Leute rum. Da ist dann auch wieder so in sich geschlossen, so eine bestimmte Atmosphäre. Aber sonst ist das halt echt, du rennst halt durch diese Stadt durch, links und rechts überall Menschen, die aber auch oft gar keine Zeit für dich haben. Also das ist auch so, wenn du in Hongkong zum Beispiel Menschen ansprichst, die sagen dir ganz oft, ich muss weiter.
Ja, Stadt halt, ja.
Genau, Stadt. Und in Teil 1 war das ja noch so, die haben dann mit dir gequatscht und dann hast du was über die erfahren und so. Und hier hast du wirklich nur so ein paar ganz, ganz auffällige Charaktere. Aber dadurch, dass die Wege so weit sind, hast du halt auch keinen Bock, da ständig wieder hin und her zu rennen. Und dann denkst du halt, naja, bis ich jetzt bei dem bin, da laufe ich ja wieder 10 Minuten. Ja, komm, dann mache ich das nächste Story-Event.
Ja, ja, ja. Das war es dann eigentlich schon mit Gameplay-Veränderungen. Wie eingangs gesagt, mehr vom Gleichen trifft es halt wirklich. Shenmue 2 treibt vor allen Dingen die Story voran, aber nicht das Gameplay. Ist halt so, kann ich dem Spiel ja nicht mal wirklich einkreiden, ist halt so ein richtiger zweiter Teil. Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt hier in einen Stärken-Schwächen-Teil, vielleicht ein bisschen assortierter. Wir haben uns noch ein paar Punkte rausgeschrieben, teilweise sind das kleine Details, die uns aber positiv aufgefallen sind oder teilweise auch negativ und da können wir noch kurz drauf eingehen. Zwei positive Punkte, die haben wir jetzt schon besprochen, dynamische Dialoge angepasst an meinen Spielfortschritt und ich kann das Save Game aus dem Teil 1 übernehmen, das war sehr gut. Was sie aber auch aus dem Teil 1 übernommen haben, was mir nicht gefallen hat, ist die träge Steuerung. Und die ist mir hier noch mehr in Erinnerung geblieben als bei Teil 1. Der Rio, der hat immer noch einen Wendekreis wie ein LKW. Und in diesen Gebäuden und Gängen, das war so anstrengend. Ging das nur mir so oder hattest du das auch?
Nee, ich habe auch das Gefühl, dass sein Wendekreis noch größer geworden ist.
Ja, ich dachte noch, weil im ersten Teil ist es mir nicht so krass nervig aufgefallen. Und jetzt habe ich den zweiten Teil jüngst gespielt und dachte, nee, das... Ich bekomme die Krise.
Also ich glaube, einmal ist tatsächlich die Fläche, die er braucht, um sich zu drehen, größer geworden. Dann gibt es natürlich Spielabschnitte, in denen du auf einmal präzise steuern musst. Nämlich, da gehst du über irgendwelche Planken oder Steinbrücken oder so. Und wenn du da irgendwie ein bisschen zu weit nach links gehst, dann triggerst du sofort wieder ein QTE und wenn du das wieder nicht schnell genug drückst, dann fällt der Rio runter und du musst alles nochmal von vorne machen. Ja. Und das machst du halt auch nicht nur einmal, sondern das kann auch sein, dass du das auf der 14. Brücke auf einmal triggerst und dann darfst du alle 14 Brücken von davor nochmal machen.
Und die Reaktionszeiten für die QTEs, die sind hier wirklich nicht lang.
Nee, das ist knackig geworden. Und dann ist die Kombination noch, ich finde, dass die Kamerasteuerung in diesen engen Schauplätzen nicht gut ist.
Mhm.
Ich habe ganz oft gehabt, dass ich irgendwie gerade jemanden verprügelt habe und dann ist die Kamera so, hat sich so komisch gedreht, dass ich den Rio nicht mehr gesehen habe. Und wir haben halt auch öfter jetzt Kämpfe gegen 4, 5, 6 Gegner in einem kleinen Zimmerchen. Und ich glaube, das alles trägt dazu bei, dass sich das Ding insgesamt einfach schlechter steuert als der erste Teil.
Ja. Fandest du das Spiel ein bisschen gedehnt?
Ja, also dadurch, dass du halt am Anfang diesen Bedarf an Geld vermittelt bekommst. Also du brauchst jetzt Geld und dann willst du das Geld erarbeiten und dann rennst du halt auch diese ewig weiten Strecken immer von A nach B und dann musst du mindestens 4 Tage lang die Bücher ordentlich zum Lüften rauslegen, bis sich da dieses und jenes triggert und dann musst du nochmal zu den Kung-Fu-Meistern von vorher, bei denen du halt 3 Stunden vorher schon mal warst. Du hast halt sehr viel Hin- und Herlauferei in einer viel größeren Fläche. Es ist natürlich auch mehr Story, das auf jeden Fall. Also in Teil 1 kann man die Story ja fast auf den Papierdeckel schreiben.
Ja, wobei hier ist sie ja auch sehr unproportional verteilt.
Ja, ja.
Also es passiert absolut. Am Anfang ein bisschen, dann lange nichts, dann in der Mitte wieder und dann auch wieder lange gar nichts und in den letzten 30 Minuten nochmal krass viel.
Ja, das stimmt. Du hast halt auch so Sachen wie, ja, du musst halt oft mehrere Sachen machen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Du musst zum Beispiel diese 4 Wude finden, ne? Diese 4 Kampfkunstprinzipien. Und da musst du halt in diesem riesigen Hongkong 4 Personen finden. Und du kannst nicht einfach irgendwo hin und sagen, sag mir mal, wo der ist. Sondern da musst du die richtige Person finden, die dir sagt, wo diese Person ist. Und die sagt dir dann aber nur, ja, das ist in dem und dem Viertel. Jetzt kennst du dich ja aber nicht aus.
Ja.
Und dann musst du erstmal das Viertel suchen.
Mhm.
Und dadurch, statt, also was du, wenn du dich auskennst, schaffst du das vielleicht in einer Viertelstunde, einen Charakter zu finden und dann auch zum nächsten zu kommen. Aber wenn du das erste Mal spielst, was bei den meisten Leuten ja so sein wird, dann brauchst du dafür halt 2 Stunden.
Ja. Dann auch noch so ein Punkt, den haben wir auch angerissen. Für mich funktioniert die Stadt weniger, sie ist weniger charmant. Da haben wir vorhin drüber geredet. Aber wenn ich dann halt 17 Mal die gleiche Etage sehe im Hochhaus, ja, ist halt da nicht so schön. Dafür die Wanderung am Ende ist wieder die Umkehr, der Stilbruch im positiven Sinn. Da wird es dann irgendwie wieder so wohlig, schön, angenehm, idyllisch. Das fand ich ganz cool.
So ein Throwback auch auf den ersten Teil, finde ich, von der Atmosphäre her.
Ja,
ne?
Endlich wird es wieder so, wie es im ersten Teil war, ja.
Ja.
Und fand ich irgendwie ganz komisch, war im ersten Teil anders. Die Cutscenes sind hier ein bisschen anders. Im ersten Teil waren die füllend, aber 4:3. Jetzt sind sie 16:9, aber füllen den Bildschirm nicht mehr. Ist mir auch noch aufgefallen. Das ist auch so ein Detail. Keine Ahnung, warum.
Ja, ich glaube, das hat halt damit zu tun, dass ganz viele Quelldateien nicht mehr aufzufinden waren oder halt in einer miesen Qualität aufzufinden waren. Ich könnte mir echt vorstellen, die haben das probiert, auf dem Bildschirm zu strecken und dann sah das halt furchtbar aus und dann haben sie es halt in der Originalauflösung gelassen.
Ja, ja.
Ist ja genauso wie die Voice-Files,
ja.
Die ja auch im ersten Teil schon grauenvoll waren.
Mhm.
Ich fand es jetzt im zweiten Teil ein bisschen besser, aber im Grunde genommen hört sich alles immer noch total flach an und so ein bisschen wie durchs Telefon gesprochen.
Hat immer noch das gleiche Problem wie früher. Und was ich hier auch witzig fand, ich habe die englische Sprachausgabe gehört.
Ah, ja.
Und man merkt da, die Leute waren wahrscheinlich nicht gleichzeitig im Studio. Die sprechen nämlich gewisse Namen unterschiedlich aus. Und das ist verwirrend. Also es können
das
dann Leute über einen
passieren.
Dritten reden.
Mhm.
Und die wissen halt alle nicht, wie man die Namen ausspricht, weil es halt irgendwelche Engländer oder Amerikaner sind und die nennen dann die Personen anders.
Das ist schlimm. Also ich habe mit der japanischen Sprachausgabe gespielt, die auch ursprünglich die einzige Sprachausgabe war von dem Spiel.
Mhm.
Die englische Sprachausgabe wurde nämlich auch erst mit der Xbox Wiederveröffentlichung eben rausgebracht. Und da sprechen sie natürlich alle immer von denselben Leuten, wobei ich da ja schon gesagt habe, auch da erkennt man das nicht, wenn man kein Japanisch kann, weil sich die Namen ganz anders aussprechen, als sie geschrieben sind.
Aha,
nur
ja.
So einfache Sachen wie Wong oder Joy oder sowas, ne? Das erkennt man dann immer wieder.
Um noch bei den Synchronsprechern zu bleiben, also Sprachausgabe allgemein, was mich genervt hat, Rio wiederholt immer die Antworten. Also er hört was, er fragt was, bekommt die Antwort, ah, und dann gibt er die Antwort wieder. Total nervig, wenn einem das mal aufgefallen ist. Er muss immer irgendwie was Anerkennendes antworten. Total nervig.
Ja, gut, er ist ja eh... Ich habe das ja heute nochmal beendet, das Spiel, und habe dann auch im Stream nochmal erwähnt, ich finde, Rio ist schon ein ganz schöner Bauer, so, ne?
Ja, schon ein bisschen. Noch ein Punkt? Ich weiß, ich habe hier so ein paar. Du hast dann auch noch ein paar aufgeschrieben.
Mhm.
Ich fand es irgendwie komisch, es gibt ja diese zwei Mirror und die sind ja beide Schlüssel zu, wie gesagt, zu einem komischen Schatz.
Mhm.
Aber mehr oder weniger zufällig, glaube ich, haben wir jetzt noch den Phoenix Mirror und der Landi hat den Dragon Mirror genommen. Aber in der Höhle ist irgendwie der Dragon Mirror völlig irrelevant. Also irgendwie musste wer schon aus der Prophezeiung wissen, dass nur noch der Phoenix Mirror da ist. Und dann das Rätsel etc. alles so bauen, dass es nur mit dem Phoenix Mirror funktioniert, weil der andere Dragon Mirror wird in Teil 2 gar nicht mehr gebraucht.
Ja, also gebraucht erstmal nicht. Man weiß zwar, er wird am Ende gebraucht werden, um was auch immer eben damit zu machen.
Wahrscheinlich,
aber
ja.
Aber in der Höhle hat er keine Relevanz. Und ich weiß halt auch nicht, ich bin sehr, sehr unsicher, was diese zwei Riesenspiegel jetzt für eine Bedeutung haben. Ersetzen die die kleinen Spiegel oder?
Ja, keine Ahnung.
Hm, das wird halt nicht erklärt.
Da müsste dann Teil 3 dann einsetzen.
Hoffentlich.
Ja, und hier natürlich wieder, ich sage jetzt mal, negativer Punkt. Klar, wir haben es auch angesprochen und jetzt sind wir wieder hier, der Cliffhanger.
Mhm.
Und der ist natürlich furchtbar. Besonders bitter, wenn er noch krasser ist als der letzte und man halt 18 Jahre drauf warten muss, bis dann ein Spiel kommt.
Ja, vor allem heißt es ja am Schluss auch noch, die Story wird weitergehen.
Ja, und schön.
Ja.
So, du hast dir auch noch so zwei, drei Stärken und Schwächen des Spiels aufgeschrieben.
Mhm. Also, was mir nicht gefallen hat, ich meine, ich mag die QTEs in manchen Situationen. Ich fand auch diese QTEs auf diesem Spaziergang mit der Shenhua ganz nett. Was halt blöd war bei den QTEs, also bei diesen Quicktime-Events, das heißt, da erscheint eine Zwischensequenz und man muss innerhalb einer gewissen Zeit eine Taste drücken. Erstens mal waren die in ihrer Masse zu viel. Zweitens waren die oft aufeinander aufbauend.
Mhm.
Also das heißt, ich habe das ja vorhin schon genannt, es gibt eine Szene, da, wo wir durch so ein Hochhaus müssen und da müssen wir immer wieder über so Bretter drüber, weil das Ding schon halb zusammengestürzt ist und haben halt irgendwelche Leute Bretter hingelegt, damit man überhaupt von einem Stockwerk ins andere kommt.
Ja.
Da musst du halt auch nicht nur, also Rio, der Panzer, der läuft dann da drüber und der fliegt dann immer fast runter und dann kommt wieder dieser nervige QTE-Thron und da muss man halt rechts, links, hoch, runter irgendwas drücken. Und sagen wir mal, ich habe jetzt von diesen 10 Stockwerken 8 geschafft und dann kommt das dritte QTE auf dem 4. Brett im 8. Stockwerk und dann falle ich da runter und dann lädt das Spiel neu und ich stehe wieder ganz unten.
Ja.
Und darf nochmal 40 QTEs machen, bis ich an dem Punkt bin, an dem ich gerade eben schon war.
Ja, ja. Und es gibt auch eine neue Form von QTE, meine ich. Also es ist nicht mehr, da passiert was, drück schnell X, da passiert was, drück schnell links. Mhm. Es gibt jetzt auch so Abfolgen QTEs. Da wird dir einmal
furchtbar
ganz kurz eine Abfolge vorgezeigt, die man zudem noch schlecht erkennt. Und dann musst du die schnell nachdrücken. Es wird dir auch nicht erklärt, was da von dir verlangt wird. Du darfst auch nicht zu lange warten. Sonst failst du schon direkt. Du musst also, sobald du das auf dem Screen siehst, musst du gleich anfangen, das nachzudrücken. Die waren teilweise knifflig.
Die waren super knifflig. Die Einführung war richtig schlecht, weil das erscheint das erste Mal einfach irgendwie so runter hoch A und dann drückst du halt runter hoch A oder runter hoch X oder Kreuz, ja, wenn man auf der PlayStation spielt.
Da bist du schon zu spät wahrscheinlich.
Und genau, wenn das nämlich erscheint, wo du denkst, du kannst dir die Abfolge jetzt angucken und bei Beendigung der Abfolge fängst du jetzt an zu drücken. Da liegst du falsch. Du musst nämlich innerhalb der Abfolge schon nach Erscheinen der jeweiligen Knöpfe diesen Knopf drücken. Das heißt, wenn die Abfolge runter hoch X ist, dann musst du, wenn runterkommt, auch schon direkt runter drücken und danach direkt hoch und dann X, während das alles noch erscheint.
Mhm.
Und das gibt dem Ganzen schon so einen schweren Trial and Error und auswendig lernen Anstrich. Und das fand ich super nervig.
Ja, immerhin kann man zwischendrin speichern, was dann auch so das Problem mit dem Überqueren der Bretter ein bisschen abschwächen kann. Man kann in einer langen Sequenz nicht speichern, aber wenn man zwischendurch halt normal rumgehen kann, kann man da wieder speichern.
Man muss dann halt das Spiel aus dem Hauptmenü wieder starten, weil aus dem Spiel heraus kannst du kein Spiel laden.
Ja.
Und was ich auch nervig an den QTEs fand, du hast ja manchmal so Bossfights oder Zwischenkämpfe und die kannst du dann gewinnen gegen zum Teil echt knifflige Gegner und dann musst du am Ende aber noch ein QTE ausführen für den finalen Schlag, wie man das vielleicht aus God of War oder so kennt.
Mhm.
Und wenn du das nicht schaffst, musst du aber den ganzen Kampf nochmal machen.
Ja, das ist gerade beim Endboss sehr nervig.
Ja. Was mir auch nicht so gefallen hat, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die Kamera ist oft unübersichtlich. Dann gab es halt, das haben wir ja, glaube ich, schon zu Genüge dargelegt, einfach wenig Neuerungen.
Mhm.
Das hat bestimmt aber auch damit zu tun, dass Teil 1 und Teil 2 halt einfach zeitgleich entwickelt worden sind.
Ja.
Ja, dann hast du halt ewig warten müssen, dass Teil 3 jetzt mal rauskommt.
Mhm.
Also 18 Jahre ist schon unglaublich. Aber es gab auch viele Sachen, die mir gut gefallen haben. Ich fand jetzt die Atmosphäre, die war schon sehr glaubhaft. Die Story hat mir
glaubhaft
gefallen.
Glaubhaft ist gut formuliert, ja. Sie war
ja
nicht mehr so schön, weil sie halt glaubhaft sein wollte.
Genau, richtig. Ne? Also du bewegst dich in der Stadt. Die Stadt ist halt hässlich und groß, deswegen ist es da halt nicht so schön. Die Story fand ich sehr gut. Vor allem das Ende hat mir halt super gefallen. Die Remaster-Qualität von D3T heißen die ja aus Großbritannien.
Mhm.
Die finde ich sensationell. Das ist wie im ersten Teil, die haben eigentlich alles rausgeholt, was da rauszuholen war.
Ja.
Ich fand die Charaktere sehr, sehr schön und dass es halt auch wieder so ganz viele Dinge gibt, die man nur sieht, wenn man sich mit der Welt auseinandersetzt. Also wenn du da so durchrushst, dann findest du halt viele ganz tolle Sequenzen nicht.
Das stimmt. Das ist dann halt wirklich so für die Fans.
Genau.
Ja, auch für die Fans, jetzt hier langsam hinten raus, wollen wir noch so ein paar Trivia-Punkte erwähnen. Da muss ich dich aber loben, Steffen, weil ich hätte das nicht gewusst, aber du bist eben einer dieser Fans und du weißt das ganze Zeug. Hilf uns doch bitte, sag uns noch so ein paar von diesen Fun Facts.
Ja, also wir haben ja vorhin schon über diesen Comic gesprochen und das hatte ich, glaube ich, auch im ersten Podcast schon mal erwähnt, aber hier sei das nochmal angesprochen. Der erschien ja erstmals, also dieser Comic, dieses zweite Kapitel auf diesem Schiff, erschien ja erstmals auf der Xbox 1 und das gab es auch jetzt als Unlockable in der Xbox One-Version des Re-Releases.
Mhm.
Allerdings nicht auf der PS4-Version. Und was jetzt neuerdings ist, auch den hatte ich im letzten Podcast angesprochen, du hattest ja die Möglichkeit, in der Dreamcast-Version diesen Shenmue-Passport einzulegen. Das ist so eine Art Online-Bibliothek mit Ranglisten von den Highscores der Minispiele und so.
Ja.
Und diesen Shenmue-Passport, der ist jetzt von Fans quasi neu programmiert worden als App im Google App Store und in diesem Apple Test Flight Store.
Aha.
Und den kannst du dir auf www.zuka-pass, so heißt das Ding jetzt nämlich, .com runterladen. Und das ist tatsächlich halt wie der alte Passport, nur ohne die Highscore-Funktion, soweit ich das weiß.
Werde ich natürlich auch verlinken in den Shownotes.
Auch daran sieht man, dass die Community von diesem Spiel schon eine einzigartige ist.
Da gibt's
krasse Fans. Dass man sich da hinsetzt und echt so ein altes Gameplay-Element oder so ein Zusatzelement dann nochmal neu belebt. Dann, was vielleicht ganz interessant ist für den einen oder anderen, die Fang Mei, diese kleine Schwester von Chiring, also diese, wie hieß sie nochmal, diese Kampfkunstmeisterin, die Li Shaotao, die wir am Anfang da aufsuchen müssen,
mhm,
Die wird von vielen Fans auch Pika genannt, weil sie die gleiche Synchronsprecherin wie die Stimme von Pikachu hat. Also die Sprecherin von Pikachu ist gleichzeitig auch die Sprecherin von der Fang Mei.
Okay.
Was habe ich mir noch rausgeschrieben? Es gibt so eine Diskussion darüber, ob der Lan Di vielleicht der Bruder von dieser Li Shao Tao, also der Qiu Ying, ist.
Mhm.
Der ist ja abgehauen.
Mhm.
Und ja, man fragt sich jetzt halt, könnte es vielleicht sein, dass der Lan Di der Bruder ist, weil die zwei Geschwister sind ja irgendwo in der Wüste sitzen geblieben, nachdem ihr Vater getötet worden ist.
Ja, Vatertod würde passen. Die Nachnamen sind anders, was nicht passen würde. Das könnte man aber irgendwie erklären. Ich fände es eigentlich noch gut, weil dann ihre Brudergeschichte mehr Sinn machen würde. Sie erzählt uns ja immer mal wieder, und dann sehen wir auch Rückblenden, von ihrem Bruder. Ich frage mich immer ein bisschen, wozu. Wenn das jetzt aber der Lan Di wäre, dann würde das dem Ganzen ein bisschen mehr Bedeutung geben.
Ja, du bekommst ja auch von ihr am Ende dieses eine Teil von so einer Yin-Yang-Kette.
Mhm.
Und wie cool wäre das denn, wenn du irgendwann siehst, dass der Lan Di die andere Hälfte hat. Das wäre nochmal so eine Parallele zwischen den beiden.
Dass so wieder ein Story-Element ins nächste Spiel verlagert.
Genau.
Würde ja passen. Passiert würde ja passen. Hier ab und zu, ne?
Und vielleicht könnte es storytechnisch ja auch zu der Läuterung Rios beitragen. Denn ich habe mittlerweile die Hoffnung, dass er von dieser Rache-Geschichte einfach mal wegkommt.
Wäre langsam Zeit.
So, noch aufgeschrieben habe ich mir...
Wieder was zum Wetter, ne?
Ja, genau. Völlig verrückt. Dem ersten hatte ich ja schon über dieses Real Weather System gesprochen, im ersten Podcast. Und auch jetzt, das hat in einem Interview der Chefentwickler von D3T ausgesagt, da haben die was gefunden, das war bislang gar nicht bekannt. Nämlich, es gibt ja dieses Minispiel Lucky Hit, wo du so eine Kugel von oben nach unten durchrutschen lassen musst in so passende Löcher halt quasi.
Da muss das wohl landen und wenn du am richtigen Ort landest, gewinnst. Das ist einfach ein Glücksspiel.
Genau. Und das Wetter, also die Luftfeuchtigkeit, beeinflusst das Verhalten der Bälle. Das ist ja völlig irre, oder?
Ja, aber die mussten wohl irgendein Zufallselement nehmen und dann sagten sie halt, ja gut, nehmen wir das Wetter. Weil sonst könnte man ja die Ballwürfe immer reproduzieren.
Ja, aber dass der Ball irgendwie anders an den Stäben vorbeirutscht, wenn die Sonne scheint oder es draußen regnet, das ist doch...
Wobei ich glaube, das Feature klingt doch jetzt krasser, als es wirklich ist. Das ist wahrscheinlich mega unrealistisch implementiert.
Ja, es kann sein. Aber allein, dass man das macht.
Ja, dann hätten sie es doch irgendwie auch sagen können. Das wäre doch voll das Marketing-Feature gewesen.
Ach ja, ich glaube, dass auch dieses Real Weather System ist damals nicht in dem ganz großen Ausmaß beworben worden. Das hat man damals halt irgendwie so gesagt. Und der Yu Suzuki, der hat halt einfach, das ist ja wieder Peter Molyneux. Ich glaube, mit dem ein Spiel zu programmieren, ist ganz furchtbar.
Ja, ja.
Weil der 4000 Ideen hat und dann musst du als Programmierer halt mal machen.
Mhm.
Und dann hast du so viele Features, dass du viele kleinere Sachen, die aber total innovativ waren, bei dieser Innovationsgewalt überhaupt nicht mehr an den Mann bekommst, weil die Leute halt sagen, ich meine, wie bewirbst du das Feature? Das Wetter beeinflusst die Welt. Ja.
Ja, irgendein Marketing-Heini, der kann dir einen tollen Satz draus basteln und das kannst du dann im Trailer einblenden oder so. Bisschen in die gleiche Richtung geht ja auch das mit dem Mond.
Ja, genau. Das hat auch D3T entdeckt. Das war bis dato eben bis zu diesem Interview auch nicht bekannt, dass der Mond ein 3D-Modell ist. Das ist nicht nur eine Textur. Und krass. Der wird quasi von der virtuellen Sonne, also einer Lichtquelle in dieser Welt, angestrahlt, damit man immer die korrekten Mondphasen angezeigt hat.
Da merkt man, die hatten einfach Budget.
Die hatten Budget und ich glaube, viele Ideen, die sich schnell haben umsetzen lassen, die aber im Endeffekt völlig irrelevant fürs Spiel waren.
Einen passenden Artikel dazu werde ich natürlich auch noch in die Shownotes packen. Da kannst du da dann gern noch mehr dazu nachlesen.
Ich glaube, an diesen Ideen merkt man halt auch, dass der Yu Suzuki kein Videospieler ist, sondern eher so aus der Filmrichtung kommt. Also da sieht er sich selbst mehr Und er selbst spielt wohl auch gar keine Videospiele und dann kommst du halt mit so komischen Ideen und denkst dir halt, ja, das, wie, das machen andere Spiele nicht, mach mal. Natürlich braucht man einen echten Mond.
Das kann ja nicht so schwer sein.
Jetzt macht man einen echten Mond, weil hier ist er doch auch in der echten Welt.
Ah. Ja, mal gucken, wie gut er sowas dann bei Teil 3 noch durchsetzen kann. Da kommen wir nachher drauf. Jetzt würde ich aber sagen, schließen wir hier mal Teil 2 ab mit einem kurzen Fazit. Wir sind jetzt doch schon zeitlich recht vorgeschritten, aber ein kleines Fazit muss hier natürlich hin. Steffen, Shenmue 2, wie gefällt es dir besonders heute noch? Vielleicht auch noch mal kurz im Vergleich zu Teil 1.
Wie ich vorhin schon gesagt hatte, Shenmue 1 ist einfach ein bisschen kleiner, es ist dichter und hat so eine tiefere Atmosphäre. Und Shenmue 2 ist so ein bisschen das ausgereiftere, fortgeführte, größere Videospiel. Mir gefällt vom Charme her 1 besser, wobei ich auch den Schluss von Teil 2 ganz großartig finde. Ich habe mich einfach gefreut, wieder in dieser Natur zu sein, wieder dieses Traditionelle zu haben und aus dieser furchtbar hektischen Stadt rauszukommen. Ich finde beide Teile heute noch super. Ich finde, Teil 2 ist gerade im, wenn man das im zeitlichen Kontext sieht, ein unfassbares Spiel.
Ja.
Ich glaube aber, man sollte, wenn man Teil 2 spielen möchte, auf jeden Fall Teil 1 vorher spielen.
Ah, das sowieso. Ja, ja, absolut. Das geht nicht anders, nee. Ja, ich kann dir da beipflichten, mir gefällt Teil 1 besser. Das kann ich so ganz klar sagen. Teil 2 ist weniger charmant. Wie gesagt, liegt nicht an der Mache, liegt einfach am Setting. Dieses größer, dreckiger, weniger kleines Dorf und so gefällt mir einfach besser. Genau das hat für mich Teil 1 so frisch gemacht. Teil 2 fehlt das dann bis ganz zum Schluss. Das mag ich einfach weniger, das liegt aber nicht am Spiel, das liegt einfach an mir. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich mit dem Ende umgehen soll, abgesehen davon, dass es ein fieser Cliffhanger ist, aber gerade dieses Übernatürliche, das da reinkommt, ich bin normal nicht so ein Fan davon. Gerade wenn es zu spät noch irgendwie reinkommt, dann dachte ich so, nee, da muss man sich vorhin entscheiden, was man da will. Da schwank ich noch. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es hat für mich so ein bisschen was Indiana Jones-mäßiges und dann in Teil 3 kommen dann irgendwann noch die Aliens oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe da Angst, dass es mir dann zu magisch wird.
Ich hoffe auch nicht, dass wir in Teil 3 mit Ryo dann irgendwelche Kamehamehas verschießen oder so.
Ja, das wäre dann einfach zu viel. Aber wir können zusammenfassen, Teil 2 ist Teil 1. Sauber fortgesetzt, mehr vom Gleichen, wird größer, aber nicht nur zum Vorteil.
Genau.
Und damit freuen wir uns auf Teil 3 und entsprechend jetzt hier noch ein kurzer Ausblick. Wir wissen ja heute mehr über Teil 3, als wir das im 80. Game Talk noch wussten. Wir wissen heute, es kommt am 19. November, das ist ja nicht mehr so lange hin. Es kommt im Epic Games Store zuerst zeitexklusiv. Skandal, darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Später soll es dann auch auf Steam erscheinen und auch auf der PlayStation 4 wird es erscheinen.
Da auch am 19. November.
Ja, da ist mal vorab das Wichtigste. Ich bin jetzt noch gespannt. Wir haben vorhin gesagt, der konnte seine komischsten Ideen umsetzen, weil die mega viel Budget hatten und der konnte so planen, dass sich das nie rentiert hat. Ist heute natürlich ganz anders mit dem Kickstarter-Background etc. Man sagt dem Spiel jetzt schon nach, es hat ein sehr kleines Budget. Der muss also heute ganz anders arbeiten, als er damals wohl arbeiten musste. Und ich bin gespannt, wie der mit dem Szenenwechsel so umgeht.
Ja, vor allem, weil Yu Suzuki, ich meine, der war halt in den 80ern echt eine große Nummer.
Er war eigentlich der Kojima der 80er oder so.
Kann man so sagen. Also ich meine, diese ganzen, ich weiß nicht, was man Hang-On und Outrun und was er nicht alles ins Leben gerufen hat, der hat ja einen wahnsinnigen Background. Aber der hat halt eigentlich auch 20 Jahre lang in der Videospielszene nichts gemacht, außer ein gescheitertes Shenmue-MMO irgendwie beaufsichtigt. Und seither hat sich halt doch echt viel verändert.
Ja, ja.
Deswegen glaube ich auch. Ich werde ganz oft gefragt, ja, glaubst du, dass Shenmue 3 gut wird? Ich glaube, den Fans wird es gefallen, weil ich glaube, es wird sehr ähnlich zu Teil 1 und 2.
Mhm. Hoffentlich, muss ja fast irgendwie Ähnlichkeiten haben.
Ja, aber ich glaube, wem Teil 1 und 2 nicht gefallen hat, und das sind ja auch viele Leute, die jetzt das Spiel neu gespielt haben, dem wird auch Teil 3 nicht gefallen. Ich glaube, man darf nicht erwarten, dass da jetzt ein Yakuza- oder GTA-ähnliches Spiel bei rauskommt.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss natürlich Teil 3 spielen, auch wenn mir der zweite weniger jetzt schon gefallen hat. Einfach weil ich jetzt wissen will, wie geht's weiter, und ich kann ja nicht zwei Teile spielen und dann den dritten nicht. Selbstverständlich werden wir dann auch zum dritten in Game Talk nachliefern müssen zu gegebener Zeit. Safe Game Import wird es wohl leider keinen geben. Also jeder, der sich jetzt irgendwie Mühe gegeben hat, alle Figürchen zu sammeln, gemäß meinen letzten Auskünften, ja, tut mir leid, kann man die dann wahrscheinlich nicht mitnehmen. Oder weißt du da schon was anderes?
Ja, das ist auch das, was ich gelesen habe. Das hat wahrscheinlich auch lizenztechnische Gründe. Man muss ja sehen, dass viele Marken, die in Teil 1 und 2 genutzt worden sind, die gehören Sega. Und Sega hat ja mit dem neuen Teil gar nichts zu tun.
Mhm.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass man eben keine Sonic-Kapseln und sowas mehr sammeln kann. Ist schade, aber ja, am Ende haben wir jetzt alle den gleichen Start und haben keine roten Heringe im Inventar rumliegen oder so.
Dann ein Fragezeichen, das ich auch noch so offen habe. Wir wissen ja, der wollte ja ursprünglich x Kapitel machen. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt in Shenmue 3 drin ist. Ich würde es uns und eigentlich auch ihm wünschen, dass er mit Shenmue 3 das Spiel und die Geschichte beendet, weil ich weiß nicht, ob er nochmal so Geld bekommt. Ich weiß nicht, wie erfolgreich Teil 3 wird. Und wenn es dann halt eben dumm läuft, ist es nicht so erfolgreich. Und dann haben wir wieder Teil 3, das mit einem Cliffhanger endet. Und dann kommt wieder kein Teil 4. Und dann haben wir wieder die gleiche Misere.
Ja, Yu Suzuki hat dazu gesagt, dass Shenmue 11 bis 12 Kapitel haben soll. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, das wievielte, das fünfte, glaube ich, angefangen oder so, ne? Und das heißt, es geht jetzt irgendwie bei Kapitel 5 oder 6 weiter. Er hat in einem Interview, was ich zuletzt gelesen habe, gesagt, er möchte gerne 5 Teile produzieren. Das kommt aber auch darauf an, wie lange er noch lebt. Ich meine, der Mann ist schon ein bisschen was älter. Und auch, wie sich Teil 3 jetzt verkauft. Teil 4 soll aber wohl, wenn Teil 3 nur einigermaßen erfolgreich ist, auf jeden Fall kommen.
Okay, damit hast du meine Befürchtungen aber gerade ein bisschen verstärkt.
Ja, das tut mir leid.
Gut, das andere wäre dann, wenn er jetzt 6 Kapitel in ein Spiel packen wollen würde, im dritten Teil müsste da dann natürlich das Pacing viel höher sein.
Also was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht die Rache-Story um Landy in Teil 3 beendet wird, dass aber die Story um Ryo und die Prophezeiung, in der er eine große Rolle spielt, vielleicht dann noch ein oder zwei Spiele weiterreicht. Damit wäre aber zumindest mal ein wichtiger Teil des Ganzen abgeschlossen.
So als Zwischenkompromiss.
Ja, ich denke, damit könnten alle leben.
Ja, okay. Ob er dann 18 Jahre später so einen Move nochmal bringt und nochmal ein Spiel machen kann, wage ich zu bezweifeln.
Ja. Ich habe auch keine Lust, nochmal 20 Jahre auf eine Fortsetzung zu warten.
Ja, verstehe ich. Dann würde ich sagen, nach einem längeren Game Talk zu Shenmue 2 bringen wir diese Episode langsam zu einem Ende. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören, insbesondere wenn du zu so einem Nischenspiel, zu dem man den ersten Teil schon kennen muss, so lang zugehört hast. Das freut mich natürlich. Ich würde mich auch freuen, wenn du dann beim nächsten Game Talk wieder reinhörst oder allerspätestens dann beim Game Talk zum Teil 3. Dafür am besten den Game Talk abonnieren, dann bekommst du den automatisch kostenlos dann auf dein Gerät. Jetzt bedanke ich mich natürlich auch bei dir, Steffen, einmal mehr fürs Mitplaudern, dafür, dass du dein Fachwissen etc., Trivia und so weiter hier in den Game Talk eingebracht hast.
Endlich will das mal jemand hören.
Nee, es ist mir immer wieder eine Freude. Und an der Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, Du hast einen Twitch-Stream, also wer mehr von dieser außergewöhnlich sympathischen Persönlichkeit hören und sehen will, der soll mal bei Twitch reingucken. Da bist du bekannt als der Lichtspieler.
Ganz genau, da geht ihr einfach auf twitch.tv/Lichtspieler und dann seid ihr auf meinem Kanal und könnt auch live dabei sein, wie ich Shenmue 3 durchsuchten werde, sobald es raus ist.
Ich werde es natürlich auch spielen, so viel sei schon versprochen. Ja, dann hören wir, Steffen, uns allerspätestens dann wieder in der Episode zu Teil 3, ne?
Genau, ich freue mich auf die erneute Einladung. Ob das jetzt zu Shenmue 3 oder irgendwas anderem ist, ich bin immer super, super gerne bei dir zu Gast.
Das freut mich. Ja, dann wünsche ich dir, mir und euch da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Shenmue 2. Tschüss!
Tschüss!
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.